Heute wird nicht geschlafen. Also mindestens nicht im Text. Die letzten beiden Male hatten wir Texte, wo immer irgendeiner geschlafen hat. Ich glaube, vor 14 Tagen waren es die Jünger. Das letzte Mal war es der Elia. Heute schläft keiner. Ich lese den Text aus 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 7. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Ich leide mit Christus und in seinem Dienst in reichem Maß. Aber ebenso reich sind der Trost und die Ermutigung, die mir durch ihn geschenkt werden. Wenn ich leide, so geschieht es, damit er Mut bekommt und zur Rettung gelangt. Und wenn ich getröstet werde, so geschieht es, damit er den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie ich geduldig zu ertragen. Ich bin voller Zuversicht, wenn ich an euch denke, denn ich weiß, wie ihr meine Leiden teilt, so habt ihr auch Teil an dem Trost und der Ermutigung, die mir geschenkt werden. Die Worte, die im Text erstmal auffallen, sind, glaube ich, wenn man es so gehört hat, auch Leiden, Mut, Trost. Darum geht es sozusagen in diesem Text. Ich habe drei Punkte. Als Christ leiden, als Gemeinde leiden und mit Hoffnung leiden. Der Text beginnt ja eigentlich mit einem Lobpreis. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Solche Textpassagen, solche Lobpreispassagen gibt es in der Bibel, in den Psalmen natürlich. Gibt es auch in der Offenbarung, ein Buch, in dem auch viel gelobt wird. Also es ist eigentlich eine sehr, würde man sagen, so oder in abgewandelter Weise eine sehr gängige Formel, Gott zu loben. Und so ähnlich singen wir auch gelegentlich. Also es ist ja auch nichts, was uns fremd ist. Auch wenn wir Lobpreis machen, kommt es in unseren Liedern vor. Und es ist ja auch gut, zu einem Briefanfang sowas zu schreiben. Das baut ja erstmal auf. Das zeigt an, unter welchem Motto Paulus arbeitet. Es ist eigentlich die Frage, was hat eigentlich Paulus erlebt, was ihn so zum Loben bringt? Was war das Großartiges, was war das Tolles, damit einer so loben kann? Bekehrungen, eine neue Gemeindegründung. Es war, glaube ich, erstmal eine Gotteserfahrung. Schreibt er ja dann im nächsten Satz, er hat Gott erlebt als Vater, also mehr noch als Vater, der unerschöpfliches Erbarmen hat. Das ist schon mal toll. Und er hat Gott erlebt als seinen Vater, der ihn nicht verzweifeln wird, lässt. Und da finde ich, da kippt dann der Text irgendwie ein bisschen. Also er hat offensichtlich Situationen erlebt, die zum Aufgeben waren, an der die Hoffnung weg war. Also verzweifeln hat er schon mit einer gewissen Aussichtslosigkeit zu tun. In der drohte, mutlos zu werden. Vielleicht eine existenzielle Krise, in der er Trost braucht. Und der nächste Satz macht das dann eigentlich völlig klar, aus welcher Situation er eigentlich lobt. Auch wenn ich viel durchstehen muss. Also Paulus lobt Gott angesichts von Schwierigkeiten und Leiden. Eventuell steckt er gerade drin, das weiß man nicht so genau, auf welchem Hintergrund der Text geschrieben wurde. Oder er hat sie überstanden. Wie gesagt, man weiß nicht viel Konkretes. Weiter hinten im Brief schreibt Paulus tatsächlich mal, was er so gelitten hat und erlebt hat. Ich lese das gerade mal vor. Das ist eine ziemlich beeindruckende Liste. Also es ist 2. Korinther 11, Vers 23. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen, öfter geschlagen worden, Häufig war ich in Todesgefahr. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig. Oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Schon mal eine Ansage. Vielleicht denkt er an diese Situation und hat seine Gotteserfahrung in diesen Situationen gemacht. Und dann lobpreist er. Also Lobpreis mitten im Leiden, vielleicht auch im überstandenen Leiden. Und nicht, weil er sich gerade so gut fühlt und weil es ihm so toll geht, sondern weil er Gott anscheinend mitten im Leiden erfahren hat. Ich leide mit Christus und in seinem Dienst in reichem Maß, sagt Paulus. Und die Passionszeit ist die Zeit, in der wir besonders an Jesus und sein Leiden denken. Letztes Mal hatte ich ja auch, in meiner letzten Predigt war vor 4 Wochen, hatte ich, glaube ich, zum Schluss auch gesagt, oder vielleicht auch dazu aufgefordert, in der Passion mal einzuladen, mit Jesus mitzugehen. Also mal ein Evangelium zu lesen und dann mal zu sehen, wie ist das eigentlich, wenn Jesus leidet. Wir haben ja ein zentrales Bekenntnis. Also Jesus Christus hat gelitten und ist gestorben für mich, für uns. Manchmal habe ich aber bei mir so ein bisschen das Gefühl, naja, es ist ein bisschen verkopft irgendwie, theoretisch. Also sage ich zwar so, aber so richtig manchmal in Beziehung zu dem stehe ich nicht. Und Paulus sagt, Leiden verbindet mich mit Christus. Also wenn ich leide, bei mir ist es jetzt nicht so viel, aber gelegentlich habe ich einen Migräneanfall, dann bekomme ich eine Ahnung, wie Christus gelitten hat. Bei Paulus ist es nochmal besonders ausgeprägt, weil er hat eine Berufung bekommen und hat die auch angenommen und sieht es als seinen Auftrag, die eben zu einer Liste von Leiden geführt hat, wie er sie, aufgeführt hat im 2. Korintherbrief. Ich habe mich dann schon gefragt, Lobpreis im Leiden, muss das so sein? Also wenn ich dann noch leide, dann muss ich ihn noch zwingen, irgendwie zu lobpreisen. Ich glaube, das wäre zynisch. Also es gibt die Geschichten im Neuen Testament tatsächlich auch noch an anderer Stelle. Es gibt die. Es gibt mindestens einmal eine Stelle, wo sie im Gefängnis sitzen. Ich glaube, es ist Petrus und einmal Paulus. Und sie dann auch anfangen zu lobpreisen. Aber wir haben es zum Beispiel vor 14 Tagen gehört, in dem Text, Jesus geht auch nicht lobpreisend ans Kreuz. Also er sagt dann auch, naja, es wäre mir lieber, wenn ich das nicht müsste, wenn das an mir vorbeiginge. Oder ich kann auch, wer es lieber alttestamentlich mag, Hiob zitieren, der sagt, ich bin es satt, ich mag nicht weiterkämpfen, mein ganzes Leben ist doch ohne Sinn. Auch zu solchen Äußerungen kann Leiden führen. Und ich glaube, das ist genauso richtig, wie man lobpreist. Also wenn Gott Gnade gibt, und ich glaube, ich kann es nicht anders sehen als Gnade, dann geht es schon, aber es ist kein Anspruch. Was aber gilt auf jeden Fall, wenn wir leiden, ist, egal wie wir mit Gott kommunizieren, er ist immer da im Leiden. Er ist da und er ist der, der uns nicht verzweifeln lässt. Und jetzt mache ich doch noch einen Vorgriff auf Ostern schon in der Passionszeit. Wenn einer aufersteht, dann gibt es Hoffnung. Und ich glaube, das sitzt hinter dem Satz, dass wir nicht verzweifeln. Da ist ein Gott, der uns im Letzten trägt und der uns nicht verzweifeln lässt. Darauf können wir im Leiden vertrauen und der immer ansprechbar ist, egal wie wir ihn ansprechen. Ob das jetzt lobpreisend ist oder ob es eher so ist, dass wir klagen. Aber es ist ein Gott, der kommuniziert mit uns, auch trotz Leiden. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt, als Gemeinde leiden. Als Gemeinde liegt ja der Gedanke nahe, wie wir mit Leidenden umgehen oder wenn wir an Leidende denken. Menschen, die leiden, brauchen unsere Hilfe. Und der ist auf jeden Fall richtig, der Satz. Dafür sind wir als Gemeinde da, ich würde sagen vielleicht auch da. Und da gibt es genügend Beispiele in der Bibel, dass das so sinnvoll ist. Dass wir, wenn Menschen leiden, ihnen zur Seite stehen, helfen, insbesondere wenn sie auch noch Gemeindeglieder sind. Aber es ist interessant, dass Paulus das umdreht. Also er denkt eher nach, wie kann ich als Leidender noch was der Gemeinde geben? Also wenn ich als Leidender Trost und Ermutigung führe, dann ist das eine gute Sache, wenn ich denen andere weitergeben kann. Es ist ja ein bisschen so, vielleicht war es auch, also doch, ich sag's mal so, dass unsere Gesellschaft Leiden eher an den Rand gedrängt hat und auch ein bisschen ausgelagert und outgesourced hat. Also Leiden findet statt in Krankenhäusern, in Altenheimen, vielleicht in Behindertenheimen oder in der Geriatrie. Leiden ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, ein bisschen randgedrängt. Durch den Ukraine-Krieg, glaube ich, kommt es wieder ziemlich zentral zurück, weil wir da dem nicht ausweichen können. Dass wir anscheinend, wenn wir Tagesschau gucken, Menschen sehen, die leiden. Also da ist wieder was zurückgekommen und rückt uns gerade was näher, was, glaube ich, schon ein bisschen am Rand war, was auch nicht so gepasst hat. Leiden hat man eher irgendwie in bestimmte Ecken verschwinden lassen, outgesourced. Und die Stoßrichtung von Paulus ist gar nicht, wie man Leiden am besten vermeiden kann. Also oder wie man Leiden schnell wegbekommt. Wenn man es denn schon hat, denke ich mir auch oft, aber wenn ich mich angucke, dann denke ich, ja, jetzt muss ich schnell zum Arzt gehen und dann verschwindet es wieder. Ich denke, das ist auch so mit Leiden, möglichst schnell wegkriegen. Und ich glaube, das ist auch menschlich. Da will ich jetzt gar nicht sozusagen jetzt ganz groß dagegen predigen oder so. Das ist menschlich. Aber Paulus hat einen ganz anderen Ansatz. Wenn ich leide, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt und zur Rettung gelangt. Also er denkt tatsächlich darüber nach, wie kann er seinen Leuten noch nützlich machen. Er sieht sogar im Leiden irgendwie einen Sinn drin. Dass sein Sinn ist, wenn er leidet und was er darin an Gotteserfahrungen und an guten Erfahrungen macht, dass er das mit anderen teilt. Also mindestens ist Gemeinde der Platz, in dem Leiden nicht verdrängt wird, sondern in dem man drüber redet. Wenn es so kommt wie bei Paulus, ist es gut, dass wir gute Erfahrungen haben und die dann auch teilen können. Ich glaube aber auch, dass man die Erfahrungen in der Gemeinde teilen muss, soll, wenn es eben noch nicht so weit ist, dass man sagen kann, alles gut gegangen, ich habe eine wunderbare Gotteserfahrung gemacht. Manchmal ist es so, dass man die vielleicht noch nicht hat, vielleicht auch gar nie hat. Und trotzdem, denke ich, ist Gemeinde der Platz, wo wir Leiden teilen sollen. Auch im Sinne von Paulus, der an anderer Stelle schreibt, leidet ein Glied in der Gemeinde, dann leiden alle anderen mit. Insofern war es, glaube ich, richtig, was wir letzte Woche gemacht haben. Ich glaube, Annette, du hast ja auch erzählt, wo es dir schlecht ging. Und ich glaube, da ist der Platz in der Gemeinde. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch untereinander. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Mit Hoffnung leiden. Was ich jetzt sage, steht nicht im Text, aber ich glaube, es steht hinter dem Text. Und ich glaube, das muss man auch sehen, wenn man diesen Text sich anguckt, dass es hinter dem Text steht. Ich zitiere aus Römer 8, 18. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar macht. Die er in Zukunft offenbar machen wird. Trost und Ermutigung wären zynisch, wenn das nicht die große Zukunft wäre. Dann wäre es tatsächlich ein bisschen billig zu sagen, naja, jetzt in dieser Zeit habe ich Mut gehabt und Rüstung gehabt, aber letztlich steckt da nichts Großes dahinter. Ich glaube, das ist keine Geringschätzung von Leiden, dieser Vers, und keine billige Vertröstung. Leiden ist Realität, aber das, dass es eine Zukunft gibt, die Herrlichkeit Gottes, das ist genauso Realität. Ich schließe heute mit einem Satz von Horst Klaus Hoffmann von der OJC. Das war der Gründer der OJC. Und die OJC hat in einem Anfall von Prophetie in ihrem Kalender, ich weiß nicht, wer den kennt, vielleicht hatten der eine oder andere, in ihrem Kalender für März 2022 einen Satz ihres Gründers draufgesetzt, den ich hier auch zitieren will, der uns nochmal was von der Hoffnung und von der Zukunft, um die es geht, sagt. Auch die Krisen und Katastrophen der Gegenwart können die Freude nicht verdrängen, die aus der Zukunft, aus der Zuversicht auf den wiederkommenden Christus in uns lebendig ist. Lest nochmal. Auch die Krisen und Katastrophen der Gegenwart, und ich füge hinzu, die Leiden der Gegenwart, können die Freude nicht verdrängen, die aus der Zukunft, aus der Zuversicht auf den wiederkommenden Christus in uns lebendig ist. Amen.